Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Und plötzlich ist dieser schöne Soul-Klassiker hier für viele so unheimlich geworden. You can blame me. Try to shame me. And still I'll care. Das ist der Song Anyone Who Knows What Love Is von Irma Thomas. Und dieses Liebeslied ist jetzt eben gruselig. Das schreiben viele Leute auf YouTube, seitdem dieses Lied in der Science-Fiction-Serie Black Mirror läuft. Das ist einer der erfolgreichsten, meistgeschauten Science-Fiction-Serien in den letzten Jahren. Geht viel um Technik, geht viel um Medien. Gerne mal dystopisch, gerne mal gruselig. Am Anfang hochgelobt. Die letzten Staffeln waren nicht so beliebt. Aber die neue Staffel, die kriegt gerade ziemlich gute Kritiken. Warum? Das schauen wir uns gleich genauer an hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie verändern Technik und Medien die Gesellschaft? Wie werden sie uns auch in Zukunft prägen? Die Science-Fiction-Serie Black Mirror, die geht diesen Fragen jetzt schon seit 14 Jahren nach. 2011 ist die erste Staffel von Black Mirror erschienen. Riesenerfolg. Seitdem sind immer wieder neue Folgen rausgekommen. Die letzten waren gar nicht mehr ganz so beliebt. Aber jetzt ist die 7. Staffel Black Mirror frisch draußen und die bekommt ziemlich gute Bewertungen. Für uns hat Stefan Mesch diese neue Staffel gesehen. Und Stefan, du bist auch ziemlich angetan, oder?
Ja, also ich fand die letzte Staffel furchtbar, aber so grundsätzlich finde ich, Black Mirror ist zwar ab 16, aber ich würde immer so gern sehen, wie eine 8. Klasse im Unterricht drüber redet. Also es ist ganz zugänglich, es ist recht pädagogisch. Ich finde es oft super plakativ und plump, aber wenn eine Idee in Black Mirror vorkommt, dann kennt das breite Publikum die Idee. Und jetzt geht es in dieser ersten neuen Folge um Enshittification, also um diese gezielte Verschlechterung von einem Service oder von einem Produkt, damit Leute in so Abo-Modelle, in Abo-Fallen gedrängt werden. Enshittification. Und hier hat eine Lehrerin einen Tumor und der Tumor, der wird durch künstliches Gewebe ersetzt, aber um Daten immer wieder neu in dieses künstliche Gewebe reinzufunken, braucht sie ein teures Abo-Modell. Und dann sagt die Lehrerin im Unterricht plötzlich so Werbesprüche auf, die ihr eingespielt werden. Und wenn sie das abstellen will, dann muss sie halt plötzlich viel mehr zahlen.
Du hast gerade gesagt, dir hat die letzte Staffel nicht so gefallen. Es gibt ja auch so richtige Grafiken im Netz, wo man das so nachverfolgen kann, die Beliebtheitswerte. Es gibt ja viele Leute, die letzte Staffel nicht gemocht haben. Jetzt diese aber hat viel bessere Werte. Was ist denn bei diesen neuen Folgen anders?
Also ich glaube, Netflix selbst ist in so einem Enshittification-Prozess und wird immer liebloser und reaktionärer und gieriger auch. Also der Konzern fördert Trump und wer transfeindliche Comedy macht, der kriegt oft Millionen gezahlt von Netflix für so ein Comedy-Special. Es gab eine lesbische Programmchefin, die war ganz wichtig und prägend am Anfang und seit die verkaut wurde, wird es eigentlich immer schlechter. Aber der Serienmacher von Black Mirror, der hat sich jetzt gerade einfach, glaube ich, viel mehr Mühe gegeben als 2023 und ich hoffe, das wird belohnt. Also die Folgen wirken dringlicher. Jede Folge sagt, Leute sollen gut miteinander umgehen. Leute sollen sogar gut mit digitalen Wesen umgehen. Und ich hoffe, es gibt jetzt echt noch ganz viele Netflix-feindliche Black Mirror-Folgen auf Netflix.
Ist ja manchmal gar nicht so leicht zu greifen, Black Mirror, also Black Mirror zu greifen. Ne? So genremäßig ist das irgendwie Science Fiction, aber es ist auch Comedy, es ist Horror, es ist Thriller. Was für eine Spannweite haben denn jetzt die neuen Folgen?
Wieder eine total bunte Mischung. Das ist ja auch der Spaß, dass man am Anfang der Folge nie weiß, wird es jetzt Horror, gibt es ein wenig Psychologie oder wird es jetzt plötzlich ganz grell so eine Farce? Und das macht schon voll Spaß. Ich finde, 4 dieser neuen Folgen sind nicht so toll, weil in 2 erzählt jeweils ein garstiger alter Mann und das sind einfach ziemlich langweilige Monologe ohne große Pointe und auch nicht so originell gefilmt oder inszeniert. Und 2 sind eigentlich ganz gut, aber da geht es um schwarze Frauen. Und die sind in so super interessanten künstlichen Welten. Also es sind 2 schöne Ideen, aber beide Frauen zaudern total und sie kapieren es nicht richtig und sie brauchen ewig. Und das ist schon sehr schlecht, dass man die Folgen guckt und denken kann, oh, der Autor traut schwarzen Frauen vielleicht sehr wenig zu. Und dann finde ich halt grundsätzlich, so das letzte Negative jetzt, das ist eine Serie über Technik, aber oft total fadenscheinig. Also sowas wie, du kannst einem Kind einen Lutscher klauen und aus der DNS, die da im Speichel ist, dann einen digitalen Klon kopieren und der Klon hat dann die Erinnerungen vom Kind. Aber warum? Also Zwillinge haben ja auch dieselbe DNS. In DNS sind ja keine Erinnerungen gespeichert. Und so ist Black Mirror halt oft. Also es ist lieb gemeint, aber so technisch muss man schon manchmal ein Auge zudrücken.
Wobei Technik ja schon auch ganz oft im Zentrum steht. Ne? Technik, Medienentwicklung. Was für technische Themen werden denn jetzt in dieser neuen Staffel verhandelt konkret?
Also mich freut das immer wieder, das kam auch schon vorher vor, gezeigt wird, Achtung, die Bienen sterben aus und das ist katastrophal. Dann werden ganz oft so künstliche Wesen irgendwie gefoltert oder als Sexmarionetten benutzt. Also Black Mirror warnt immer davor, Leute wie Spielzeug zu nutzen. Und es geht ganz viel um Werte, Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz. Und die neuen Folgen haben jetzt auch gerade immer wieder Männer, die so rufen, oh, ich bin doch ein netter Kerl, ich bin doch lieb. Und die werden dabei immens bedrohlich. Das fand ich auch super.
Und du hast auch eine Lieblingsfolge in dieser neuen Staffel und das ist eine Fortsetzungsfolge aus einer älteren Black Mirror Staffel.
Genau, das ist die erste richtige Fortsetzung und mich persönlich reizen Fortsetzungen, weil das Dringliche und das Naheliegende, das zeigt man ja in Teil 1. Und Teil 2 ist jetzt die Chance, nochmal zu überlegen, wollen wir vielleicht noch was sagen? Und da zeigt Black Mirror jetzt die Ausbeutung durch Online-Spiele und die Ausbeutung in der Gaming-Kultur. Also Teil 1 heißt USS Callister und ist von 2017. Da hat so ein Videospielerfinder heimlich digitale Klone gemacht von KollegInnen, die er erniedrigen will. Also einfach Leute im Büro, die ihn nerven. Und er hat die Klone dann in ein privates Game gesperrt, das nur er spielen kann. Und er selber ist da der Captain Kirk von sowas wie Raumschiff Enterprise, eben die USS Callister. Das ist eine gute Folge und Teil 2 scheint da eigentlich gar nicht nötig. Aber jetzt ist Teil 2 so schwungvoll und witzig und rührend und psychologisch. Weil in Teil 1 denke ich, ja, in so einem Startup, da gibt es vielleicht oft mal so einen kontrollierenden Mann. Aber Teil 2 zeigt jetzt nochmal viel tiefer, wie alle Figuren sich wehtun und wie schwer es ist, nicht unmoralisch zu werden in so einer Spielefirma und in einem Videospiel, bei dem so Dominanz und Gier das Wichtigste sind. Also gierige Firmen und gierige Spiele, die machen uns gierig und respektlos. Und die Fans und die Chefs und die Gaming-Welt sagt, wir sind so nett, wir sind die Nice Guys. Und man sieht, wie schnell das so kippen kann, also wie schnell man das Nettsein wieder aufgibt im Kapitalismus und im Spiel. Ja, oder weil halt Männlichkeit irgendwie gekränkt ist. USS Callister und jetzt neu Teil 2, USS Callister into Infinity und durch Teil 2 wird es echt nochmal deutlich tiefer.
Und würdest du sagen, man muss dann Teil 1 gesehen haben und überhaupt Black Mirror vorher gesehen haben?
Teil
oder kann man hier einsteigen?
Muss man gesehen haben, aber sonst kann man eigentlich jede Folge beliebig gucken. Am besten einfach auf die Website GraphTV gehen, weil da sind diese Kurven. Da wird gezeigt, welche Folge auf IMDb am höchsten bewertet wird. Und da kann man auch so sehen, Staffel 1 ist toll, ab Staffel 5 wird es ein bisschen mau, aber jetzt so Staffel 7 insgesamt. Ich war total positiv überrascht.
Die siebte, neueste Staffel von Black Mirror ist gerade zu sehen auf Netflix und unser Serienkritiker Stefan Mersch hat sie gesehen und ist angetan. Vielen Dank dir, Stefan.
Gerne.
Rechtsextreme Gewalt gegen Jugendclubs, das ist in manchen Teilen von Brandenburg zurzeit ein akutes Problem. Letzten Herbst zum Beispiel, da wurde der Jugendclub Ereboss in Spremberg von Rechtsextremen angegriffen. Der Club wurde überfallen, Fenster wurden eingeschlagen, der Außenbereich wurde verwüstet, während im Club Jugendliche eigentlich gerade am Feiern waren. Die Wände wurden beschmiert, Nazi-Kiez, ein großes Hakenkreuz auf der Wand. Das alles war schon im Herbst, doch erst vor wenigen Wochen ist dieser Jugendclub Ereboss jetzt mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen und zwar unterstützt durch die Organisation Opferperspektive. Das ist eine Organisation, die Einzelpersonen berät, aber eben auch Jugendclubs und Kulturzentren beim Umgang mit rechtsextremen Angriffen in Brandenburg. Und wie diese Beratung aussieht und wie wichtig das ist, dass solche Übergriffe öffentlich werden, das bespreche ich jetzt mit Dorina Feldmann von dem Verein Opferperspektive. Hallo Frau Feldmann.
Hallo.
Die Angriffe auf Ereboss waren im Herbst 2024. Warum ist der Club erst jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen?
Naja, die Mitarbeitenden des Clubs haben lange überlegt, ob sie diesen Fall überhaupt öffentlich machen oder die Fälle, die dort sich ereignet hatten und hatten viel abgewogen, wie ist das an die Öffentlichkeit zu gehen und welche Konsequenzen könnten dadurch drohen. Und dadurch, dass aber auch der Jugendclub Jam aus Senftenberg jetzt Anfang des Jahres auch einen Vorfall öffentlich gemacht haben, haben sie sich dann doch motiviert gesehen, das auch öffentlich zu machen, weil sie gemerkt haben, hey, wir sind ja gar nicht allein damit, was uns passiert ist.
Und haben Sie auch dazu geraten oder was hat den Ereboss dazu bewegt, jetzt eben doch an die Öffentlichkeit zu gehen?
Wir haben uns generell getroffen, um zu schauen, was ist darüber passiert, was sind die Bedürfnisse der Menschen, die dort arbeiten, der BesucherInnen und der Wunsch war gewesen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Und es war nun die Frage, wie. Und dabei haben wir sie dann unterstützt.
Und Sie haben gerade gesagt, dieser Jam-Jugendclub in Senftenberg, der hat eben auch Angriffe erlebt und die sind dann aber gleich an die Öffentlichkeit gegangen, wenn ich das richtig weiß. Gleich am nächsten Tag haben die das über Instagram öffentlich gemacht. Waren Sie da auch mit involviert oder hat der Jugendclub das dann selber so entschieden?
Das hat der Jugendclub selber entschieden und wir haben dann später zu ihnen Kontakt aufgenommen und unsere Unterstützung angeboten.
Hm. Wie beraten Sie denn da allgemein? Also ist es wichtig, dass die Clubs an die Öffentlichkeit gehen? Unterstützen Sie sie dabei oder lassen Sie da ganz offen die Wahl? Weil wahrscheinlich ist es ja gesellschaftlich wichtig, dass wir davon wissen, damit wir was dagegen tun können.
Also wir beraten grundsätzlich einerseits aufsuchend, das heißt, wenn wir mitbekommen, dass irgendjemand von Rechten angegriffen wurde oder dass es durch die Presse gegangen ist, dann versuchen wir ganz aktiv den Leuten ein Beratungsangebot zu machen. Und ob die Menschen sich in die Öffentlichkeit wenden wollen, das überlassen wir meistens den Ratsuchenden. Also wir arbeiten parteilich, das heißt, wir sind einerseits an der Seite der Ratsuchenden, aber andererseits auch, wir richten unsere Arbeit nach ihren Wünschen aus. Das heißt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, ist kein Muss. Wir wägen die Eventualitäten ab, wir gucken, wie kann man das in die Öffentlichkeit bringen, welche Risiken bringt das mit sich, und im Endeffekt entscheiden dann die Einzelpersonen und die Clubs selbst, ob sie in die Öffentlichkeit gehen wollen. Und was wir auch mitbekommen ist, natürlich, also es sind sehr viele Fälle, die wahrscheinlich auch gar nicht in der Öffentlichkeit stehen und viele wahrscheinlich sehr viel Bedenken haben, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber dadurch schärft sich ja auch so die Wahrnehmung auf das Problem des Rechtsextremismus, wenn auch darüber geredet wird. Einerseits und andererseits erfahren ja auch sowohl Einzelpersonen als auch Clubs, die angegriffen werden, eine massive Vereinzelung, massives Alleingelassenwerden mit den Fällen. Deswegen hilft Öffentlichkeit auch, sich gegenseitig auch wahrzunehmen und zu helfen.
Sie schreiben ja, dass es durchaus schon einige Clubs gibt, deren Angebot auch schon eingeschränkt ist, also deren Angebot geprägt ist durch diese Gewalterfahrung oder die mögliche Gewalterfahrung, die da droht. Was heißt das denn genau? Inwiefern ist das eingeschränkt?
Die Einschränkung besteht darin, abzuwägen, eben wie ist die Sicherheitslage vor Ort. Können die Sozialarbeitenden oder die Mitarbeiter der Clubs gewährleisten, dass die BesucherInnen dass sie geschützt sind in den Räumen und dass sie keinen Angriffen ausgesetzt sind, sowohl in den Räumen, also quasi während der Veranstaltung, als auch auf dem Hin- und Heimweg. Und das ist so ein bisschen die Abwägung für die Clubs, von wegen, gehen wir in die Öffentlichkeit und wie können wir quasi auch mit diesem Echo leben, was vielleicht danach kommen könnte.
Jetzt ist es ja so, dass sich das in den letzten Monaten gehäuft hat. Also immer wieder gab es Angriffe auf verschiedene Jugendclubs, auf verschiedene Jugendliche in Südbrandenburg, wo sie eben engagiert sind, in Senftenberg zum Beispiel, in Cottbus, in Fürstenberg an der Havel. Und es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, die fühlen sich an die 90er Jahre erinnert, an die sogenannten Baseballschlägerjahre. Würden Sie das auch so sehen?
Ich würde sagen, also für viele, die die 90er Jahre aktiv miterlebt haben, weckt das natürlich Erinnerungen, dass die Gewalt der 90er Jahre wiederkommen könnte. Ich würde eher sagen, wir sind noch nicht ganz in den 90er Jahren, beziehungsweise ich kann diesen Vergleich nicht ganz ziehen, weil in der Zeit hat sich nun mal auch vieles verändert. Wir haben eine breite Landschaft in Initiativen, es gibt sehr viel Widerspruch gegen Recht, aber dieser wird auch massiv bedroht. Also sowohl ganz konkret von einer ja zunehmend sich etablierenden neuen rechten Jugendkultur. Also was wir sehen, ist, dass die Täter, die zuschlagen, deutlich jünger werden und gleichzeitig auch eine Jugendkultur sich formiert, die auch ja wieder anfängt, vermehrt auch so auszusehen wie die Nazis der 90er Jahre und da auch total versucht anzuknüpfen an die Gewalt der 90er Jahre. Aber wir haben deutlich mehr Widerspruch, als in den 90er Jahren bestanden hat. Und die Gefahrenlage ist groß, weil diese jungen Neonazis, diese jungen Täter suchen sich tatsächlich ja auch diejenigen, die in der Öffentlichkeit sichtbar und wahrnehmbar für sie sind. Und das sind in erster Linie Jugendclubs, andere alternative Jugendliche, aber auch Menschen, die sich beispielsweise dem LGBTIQ-Spektrum verorten, die sie auch als Feindbild sehen. Und genau da sehen wir auch die Zunahme der Gewalt, dass quasi Menschen angegriffen werden aufgrund ihrer sexuellen Identität, aufgrund ihres Geschlechts oder Geschlechtsidentität, aber auch, wie gesagt, der andere Aspekt der Jugendclubs, weil es unmittelbar die sichtbaren Feindbilder für die neue, junge, rechte Generation ist.
Und ein Unterschied wahrscheinlich zu den 90ern ist auch, dass jetzt eben die AfD eine sehr starke Partei ist in allen ostdeutschen Bundesländern eigentlich. Wie beeinflusst das die rechtsextreme Gewalt vor Ort?
Also was wir sehen ist, dass mit den Wahlen und mit den Diskursen, die die AfD in die Mitte der Gesellschaft trägt, beziehungsweise zu einer Normalisierung des rassistischen Diskurses beiträgt, das auch in einer Normalisierung von rechter Gewalt hinzuführt. Also mit dem Wahlerfolg der AfD, wir sehen es auch in den Zeiträumen der Wahlen, nehmen die Angriffe auf Geflüchtete zu, nehmen die Angriffe auf politische Gegnerinnen zu, also Wahlkämpferinnen, die angegriffen werden, Jugendliche, die angegriffen werden, weil es natürlich die TäterInnen dazu ermutigt, durch den Aufwind der AfD in den Landtagen, im Bundestag, dass eben auch auf der politischen Ebene durchgesetzt wird und das wird dann auf der Straße dann auch sichtbar. Was wir auch erleben ist, dass Taten oft auch mit einem Bekenntnis zur AfD einhergehen, dass die Täter sagen, ja, ich wähle die AfD, ganz offen. Mhm. Und gleichzeitig auch, was wir für das letzte Jahr sehen konnten, ist, dass quasi der Wunsch, dass die AfD die Macht ergreift, sich tatsächlich auch widerspiegelt in den Taten, wo begleitend auch gesagt wird, wenn die AfD erst an der Macht ist, dann wird sich das Problem hier quasi erledigen. Mhm. Das ist das, was wir wahrnehmen können. Also das heißt, dass die Wahlerfolge der AfD sorgen schon dafür, dass sich Täterinnen ermutigt fühlen, ihr Dominanzverhalten auch im Raum durchzusetzen.
Jetzt haben wir so viel über Brandenburg gesprochen, über Ostdeutschland. Kann man denn auch bundesweit davon sprechen, dass es eine Zunahme gibt von Gewalt gegen Jugendclubs zum Beispiel?
Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Wir haben ja nun einen sehr begrenzten Blick auf Brandenburg. Mhm.
Ja, wenn wir auf die Bedürfnisse der Jugendclubs gucken, also wie kann heute gute Jugendclubarbeit aussehen, zum Beispiel in Brandenburg unter solchen Umständen? Wie können Sie die Clubs da beraten? Was brauchen die Clubs?
Die Clubs brauchen zum einen ein ganz klares solidarisches Zeichen der Politik, ganz klares Bekenntnis dafür, dass ihre Arbeit wichtig ist für eine vielfältige demokratische Gesellschaft und gleichzeitig aber auch einen Schutz für sich und ihre BesucherInnen, sei es dadurch, dass auch Sanktionierungen passieren müssen gegenüber von TäterInnen, also auch jungen TäterInnen, dass quasi Polizei und Justiz da auch durchgreift, dass solche Taten nicht unbeantwortet passieren können und dass TäterInnen auch Konsequenzen spüren.
Das sagt Dorina Feldmann von der Organisation Opferperspektive, die Einzelpersonen, aber eben auch Jugend- und Kulturzentren berät nach rechtsextremen Angriffen und die auch den Jugendclub Erebos aus dem brandenburgischen Spremberg beraten hat, nachdem dieser Club Opfer geworden ist von rechtsextremer Gewalt. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke hier.
Gerne.
Der südafrikanische Fotograf Ernest Cole gilt als einer der wichtigsten Dokumentaristen der Apartheid in Südafrika. Er hat zur Zeit der Rassentrennung unzählige Fotos gemacht in Südafrika. 1967 hat er ein Bildband veröffentlicht, House of Bondage, war ein vielbeachtetes Buch und vor wenigen Jahren sind jetzt tausende Negative von Ernest Cole wieder aufgetaucht. Aus all diesen Bildern hat der Regisseur Raoul Peck aus Haiti jetzt einen Dokumentarfilm gemacht. Ernest Cole, Lost and Found heißt dieser Film. Letztes Jahr in Cannes wurde er mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Und jetzt ab Donnerstag läuft er bei uns in den Kinos und Jenny Zilker hat ihn für uns gesehen. Lost and Found, Jenny, was genau erzählt dieser Film?
Ja, der erzählt, was über das Leben von Ernest Cole bekannt ist und versucht dazu auch noch ein Rätsel zu lösen. Aber zunächst geht es mit ganz vielen Originalbildern und dokumentarischen Filmmaterial um Südafrika in den 50er und 60ern. Cole wurde dort 1941 geboren und lebte also mitten in diesem unfassbar rassistischen Regime. Er bekam früh ein Fotoapparat, ging dann von der Schule ab, weil auch die Bildung für Schwarze durch die Apartheidsgesetze ja schwer beeinträchtigt wurde. Und Cole geriet dann in Kontakt mit einem deutschen dort arbeitenden Fotoredakteur, Jürgen Schadeberg hieß der, und entschloss sich, diesen unmenschlichen und von absurdesten Trennungsregeln dominierten Alltag unter der Apartheid zu dokumentieren, so als Großprojekt. Und wir können ja mal kurz einen Ausschnitt hören. Es gibt eine Erzählerstimme, die Cole verkörpert und von dem Alltag dort erzählt.
The African does not also have the right to walk the city streets of his country. His presence in the white urban areas is tolerated as long as he's doing the required job. At all other times, he is a trespasser, unless he has his reference book. Without it, a black man is nothing.
Ja, sagt also, dass es Afrikanern nicht erlaubt ist, sich auf den Straßen ihres eigenen Landes zu bewegen und dass man da von den Weißen als Eindringling behandelt wird und muss immer seinen Pass dabei haben, sonst ist man niemand. Und weil klar war, dass Cole die Bilder dort natürlich nicht zeigen kann, wollte er dann weg nach New York, das von Weitem immer frei und gerecht wirkte. Er schafft es auch, seine Negative quasi heimlich mit auszuführen. Und dieses legendäre Buch House of Bondage erschien dann ja auch und machte ihn berühmt mit wirklich eindringlichen und düsteren und sehr atmosphärischen Bilddokumenten. In Südafrika erschien das natürlich nicht. Und trotzdem konnte er danach irgendwie nicht mehr richtig Fuß fassen in New York, obwohl er wie wild weiter fotografierte und auch noch Aufträge hatte. Er glitt in Armut und Obdachlosigkeit ab und erst lange nachdem er gestorben war, 2017, wurde sein Neffe von einem Rechtsanwalt aus Schweden kontaktiert, wo Cole nämlich zwischendurch auch mal kurz gelebt hat. Und hat anscheinend zufällig 60.000 Fotos und Negative von seinem Leben in New York, also über das Leben in New York, in einem schwedischen Bankschließfach gefunden. Und von diesen vielen neu aufgetauchten Bildern zeigt der Film auch eine ganze Menge.
Okay, und was weiß man über diese 60.000 verschwundenen wiedergefundenen Bilder?
Das ist natürlich eine totale Wahnsinnsgeschichte, so ein umfangreiches Werk da wieder zu entdecken. Und der Film zeigt, wie Coles Neffe diese verplombten Kisten dann das erste Mal öffnet. Aber so ganz konnte trotzdem keiner recherchieren, wie das Material denn eigentlich dort gelandet ist. Also zum Beispiel, wer überhaupt diese Schließfachmiete bezahlt hat, wer das dort gelagert hat. Aus Schweden heißt es immer, darüber gibt es keine Aufzeichnung. Und bis heute gibt es dann einen Rechtsstreit über ungefähr 600 Bilder, die dort immer noch liegen und die Familie, also zum Beispiel der Neffe, zurückfordern. Da zieht sich also eine Ungerechtigkeit durch das ganze Leben bis in die Gegenwart bei dem Herrn Kohl.
Es ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, aus Fotos so einen ganzen abendfüllenden Dokumentarfilm zu machen. Der Film besteht ja, glaube ich, vor allem aus Fotos. Mhm. Wie geht Raoul Peck davor?
Ja, ich würde sagen, mindestens 2/3 des Films bestehen wirklich aus den größtenteils schwarz-weißen Fotos. Die sind, wie gesagt, wirklich toll und berührend. Da gibt es also Bilder von Kontrollen, die er zufällig gemacht hat, von Schwarzen, die kontrolliert werden. Diese Bilder von schwarzen Nannies und weißen Babys. Und dazu sagt er, es wird dann erzählt, dass später lieben dann ja, also da lieben die sich gegenseitig und später hassen sie sich. Also das ist schon, darunter hat Peck dann immer szenisch passende Geräusche gelegt, viel Musik und die Stimme, die er Cole gegeben hat, die wir gerade gehört haben, das finde ich ein sehr guter Sprecher. Das ist ein Schauspieler und Rapper namens Lakeith Stanfield. Der erzählt in der Ich-Person von Enttäuschung und dem Gefühl der Wurzellosigkeit, des Heimwehs. I'm homesick and I can't return, sagt er als Cole immer wieder. Und dann gibt es ein paar wenige O-Töne. Er hat aus einem älteren Dokumentarfilm diesen Jürgen Schadeberg. Er hat Interviews mit dem Neffen geführt. Auch es gibt Originalausschnitte von den politischen Ereignissen, wie sie auf der Welt beobachtet wurden, von Mandelas Freilassung, dieser südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission. Und er hat wenige, quasi nur 2 kurze Ausschnitte von Cole selbst, der 1969 mal interviewt wurde. Und da hören wir vielleicht auch mal rein, um einfach mal seine eigene Stimme zu hören. Da erzählt er was zu seinem Motiv, Fotograf zu werden.
Later in 1959 I saw my first photographic book, which is entitled People of Moscow by Cartier-Bresson. So then I decided, well, this is the form I wanted my work to take. And slowly I started documenting, you know, just to show what life was really like in South Africa.
Also so klang er selbst und er sagt, er hat 1959 mit 18 quasi ein Fotobuch von Henri Cartier-Bresson gesehen über Moskau und sich dann entschlossen, den Alltag in Südafrika zu dokumentieren.
Hm. Raoul Peck, der Macher dieses Films, der ist ja seit Jahrzehnten Filmemacher, Dokumacher, Spielfilmmacher, wurde auch schon sehr oft ausgezeichnet für seine Werke. Wie reiht sich diese Doku jetzt ein in dieses Werk?
Ja, also Peck stammt ja aus Haiti, ist übrigens auch Berlin sehr verbunden. Er hat ja sogar an der DFB studiert und auch eine Produktionsfirma hier gegründet. Und er dreht schon lange Dokumentationen und Spielfilme über Rassismus, Filme über die Unabhängigkeit verschiedener Staaten, Filmessays auch, Politikerbiografien. Er war zwischendurch auch selbst mal Kulturminister von Haiti. Ja. Er hat auch mal einen Film über den jungen Karl Marx und dessen Freundschaft zu Engels gemacht, den ich auch ganz gern mochte, weil ich ihn sehr leidenschaftlich inszeniert fand. Und sein bekanntester Film ist aber wohl die 2016 entstandene und 2017 noch Oscar-nominierte James Baldwin-Biografie, I'm Not Your Negro. Das ist auch wirklich ein unfassbar wichtiges, bedrückendes und atmosphärisches Werk über diesen Schriftsteller Baldwin. Da passt die Beschäftigung mit diesem vielleicht immer noch viel zu unbekannten großen Sozialfotografen Cole sehr gut rein. Man fragt sich irgendwie schon, wieso der nicht genauso berühmt ist wie Cartier-Bresson oder Diane Arbus oder William Klein, die ja teilweise auch für ihre Sozialreportagen sehr gefeiert wurden.
Und insgesamt würdest du sagen, das ist sehenswerter, gelungener, wichtiger Film?
Also das ist ein total wichtiger und auch sehenswerter Film, gar keine Frage. Ich habe sofort Lust bekommen, mir dieses Werk von Ernest Cole natürlich ganz anzugucken. Ich bin also Raoul Peck wahnsinnig dankbar dafür, das zu präsentieren. Muss aber sagen, und das ist vielleicht auch wieder so ein Kritikergemaule, aber ich persönlich finde es zumindest diskutabel, einem verstorbenen Künstler so dermaßen persönliche und emotionale, in der Ich-Person vorgetragene Worte in den Mund zu legen. Ich weiß natürlich, dass man nicht viele Chancen hat als Dokumentarregisseur. Der Mann ist ja tot, es gibt keine Tagebuchaufzeichnung oder intime Briefe oder sonst was. Ja. Aber man könnte stattdessen eben auch nur andere über ihn sprechen lassen oder sich selbst anmaßen, seine Gefühlswelt nachzuvollziehen. Aber gerade weil diese Sprecherstimme so persönlich klingt und in der ersten Person eben erzählt, hat es für mich fast schon was leicht Übergriffiges. Also die ganze Zeit interpretiert Peck quasi, in welchem psychischen Zustand sich Cole befindet, legt ihm Sehnsucht und Leid und Depression in den Mund, lässt ihn das Lächeln einer jungen Frau preisen, die man dann auch auf dem Foto sieht. Und dazu kommt die Musik, die Fotoauswahl, die Länge der Standbilder. Das sind alles Pecks Ideen, seine Interpretationen. Also ich bin nicht ganz überzeugt von seinen formalen Entscheidungen, habe trotzdem großen Respekt und bin froh, dass es den Film gibt.
Die Kritik von Jenny Zilker zu diesem Dokumentarfilm Ernest Cole, Lost and Found, der letztes Jahr in Cannes mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet worden ist, läuft jetzt ab Donnerstag bei uns hier in den Kinos. Vielen herzlichen Dank, Jenny.
Gern.
Fitness, vegane Lebensführung, Suche nach gesellschaftlichen Alternativen. Das klingt alles vielleicht nach Hippie-Zeit oder vielleicht auch nach heutiger Zeit, ist aber alles schon viel älter. Eine neue Ausstellung widmet sich Reformbewegungen um 1900, die all das damals schon propagiert haben. Rückkehr zur Natur, Leben in Frieden, Körperkultur. Das waren Reformbewegungen, die sehr prägend waren damals, die auch die Kunst geprägt haben. Jugendstil, Expressionismus, aber auch Bewegungen, die mit ihren Ideologien auf menschenverachtende Irrwege abgedriftet sind. Paramoderne Lebensreform ab 1900, so heißt diese Ausstellung. Berit Hempel hat sie für uns gesehen und stellt uns einige dieser Lebensentwürfe, dieser Paramoderne, jetzt vor.
Karl Werner Diefenbach war ganz anders, als es dem Zeitgeist entsprach. Zu einer Zeit, als Männer Hüte und Frauen Korsetts tragen, schreitet der Künstlerprophet in Leinenkutte mit einer Art Jesuslatschen, langen Haaren und langem Bart durch die Welt. Diefenbach ist Pazifist, Nudist, Veganer. Seine Gegner verspotten ihn als Kohlrabi-Apostel. 1897 gründet Diefenbach bei Wien eine Kommune und träumt vom friedvollen Miteinander von Mensch und Tier, sucht das Göttliche in der Natur. Mit ihm beginnt die Ausstellung Paramoderne – Lebensreformen ab 1900 und zeigt Diefenbachs Entwurf eines Tuschefries, in dem musizierende Kinder, Frauen, Männer mit Bären, Elefanten und Pfauen glücklich vereint dem Paradies entgegengehen. Co-Kurator Robert Eickmeier sieht in der Motivation des Lebensreformers Parallelen zur Gegenwart.
Es war vor allen Dingen die Aktualität der Themen der Lebensreformbewegung, die plötzlich wieder auftauchten. Vegetarische Ernährung, Fitness, großes Thema, Esoterik, Spiritualität, die Welt, die in Unordnung geraten ist, fast wie um 1900, das sind ja frappierende Ähnlichkeiten. Massenkommunikation, Kapitalismus, Konsum, also das war alles schon da zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Diefenbachs Anhänger Gustav Nagel bricht schon damals mit binären Rollenbildern, trägt Frauenkleider, lehnt sich beim Fotoshooting an die starke Schulter seiner Frau. Die Ausstellung in Bonn fächert das Thema der alternativen Lebensmodelle exemplarisch auf, am Beispiel von Biografien und Orten. Der Monte Verita, der Berg der Wahrheit beim Lago Maggiore, ist so ein Ort. Er zieht zivilisationsmüde Künstler an wie Hans Arp und Sophie Teuber, die Tänzerin Mary Wickman, damals noch Marie Wiegmann, die im Licht baden und sich vegetarisch ernähren.
Das ist der Monte Verita, der für einen kurzen Moment, das waren vielleicht nur ein paar Jahre, zu so einem Hotspot in Europa wurde. Personen wie Käthe Kruse kommen dorthin, die Puppenmacherin, Hermann Hesse. Das war der Hotspot, da wollte man hin.
Die Bonner Schau zeigt, wie die unterschiedlichen Bewegungen sich entwickeln. Da recken sich Menschen auf Gemälden der Sonne entgegen. Sogenannte Nature Boys posieren in den 1940ern für Fotos in der amerikanischen Wildnis. Der Siedlung und Schule Loheland mit angewandter Kunsterziehung und Sport widmet die Ausstellung einen eigenen Raum mit Keramiken, Webstoffen, Möbeln und Fotos.
Wir haben ein ganzes Kapitel zu Loheland, eine Frauensiedlung, die ab 1919 in der Rhön gegründet wurde. Parallel zum Bauhaus. Diese Siedlung wurde völlig vergessen, ist bis heute weitestgehend unbekannt. Das war so eine Art, wenn man es plakativ sagen möchte, weibliches Bauhaus.
Die Gründerinnen wollen den Frauen, wie sie es selber formulieren, alles Anerzogene abgewöhnen, Vorurteile und alles Bürgerliche abstreifen. Eine neue Generation Weib sollte dort ihren Ursprung haben. Damit die Schule bestehen bleiben kann, tritt eine ihrer Gründerinnen später in die NSDAP ein. Der Schritt von einem alternativen und gesunden Leben hin zur Rassenideologie ist für Kurator Robert Eickmeier nicht groß.
Wenn Sie fragen, was ist der gesunde Körper, stellen Sie sich ganz schnell auch die Fragen, was ist der kranke Körper. Wenn das Individuum einen gesunden Körper hat, stellt sich schnell die Frage nach dem gesunden Volkskörper und schon ist man einfach in diesen Grenzbereichen und die wurden vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg massenweise überschritten.
Zum Beispiel bei Paul Schulze Naumburg, ein Lebensreformer, der 1901 ein Buch gegen das Korsett schreibt, sich mit Architektur und Landschaft beschäftigt. 1928 folgt dann sein Buch Kunst und Rasse. Als NS-Kulturtheoretiker war Schulze Naumburg einer der geistigen Wegbereiter der Ausstellung Entartete Kunst.
Da wird die Idee zur Ideologie und zu Ende gedacht ist sozusagen der ideale Körper oder auch die ideale Landschaft natürlich eine, die antimodern ist, und der ideale Körper einer, der, wenn man es zu Ende denkt, in die Euthanasie führt.
Denn, so die Ideologie, nur der gesunde Körper ist wertvoll.
Und Paul Schulze Naumburg hat mit Kunst und Rasse eben auch genau dieses Vordenken für die Nationalsozialisten geleistet und war eben auch selber überzeugter Antisemit.
Erklärt Co-Kuratorin Johanna Adam. Der Künstler Marcel Odenbach hat das Wohnhaus Schulze Naumburgs besucht und zeigt in der Bonner Ausstellung die Videoinstallation In Abgründe blicken. Da fragt er nach der Ursache des Bösen. Ist der Ort schuldig und hat die Menschen beeinflusst, die ihn besuchten? Oder haben seine Besucher wie Hitler, Himmler und Goebbels den Ort zu einem schuldigen Ort gemacht? Eine Antwort darauf findet er nicht. Es ist spannend, in der Ausstellung zu sehen, welche Wege Menschen gehen, um ihr Glück zu finden. Das kann in einer Palmenhütte in einem Canyon sein, beim freien Tanz oder an einem Strand in San Francisco, damals wie heute. Die Suche nach dem Glück kann aber auch in die Irre führen. Auch das macht die Ausstellung überzeugend deutlich.
Berit Hempel über diese neue Ausstellung Paramoderne Lebensreform ab 1900, die ist zu sehen in Bonn in der Bundeskunsthalle, läuft seit einigen Tagen und ist dort noch zu sehen bis zum 10. August.